So. Ja, heute schlagen wir wieder ein neues Kapitel in der Vorlesung auf und das ist die Einführung in die Komplexitätstheorie. Und da geht es eben darum, was man mit beschränkten Mitteln, sowohl Zeit als auch Platz, wobei wir meistens nur die Zeit betrachten werden, was kann man damit noch berechnen? Und auch die Frage, wenn ich ein bestimmtes Problem habe, wie viel Zeit oder Speicherplatz brauche ich dafür mindestens, um das zu lösen? Und eben, es geht wirklich um Probleme hier, es geht nur so am Rande um Algorithmen. Das heißt, es geht nicht drum um die Frage, hier ist ein Algorithmus, finde raus, was die Komplexität ist, sondern hier ist ein Problem. Wie kann man das, wie viel Aufwand muss man mindestens treiben, um dieses Problem zu lösen? Und das ist eine erheblich schwerere Frage. Das ist ja die Frage, was sozusagen der beste Algorithmus für dieses Problem leistet oder wie viel Aufwand der braucht. Und wir werden dann auch sehen, dass es in diesem Gebiet sehr viele offene Fragen gibt, weil die Fragen sehr schwer sind und man eben oft nur sehr unscharfe Antworten hat, die also nicht sehr präzise sagen, was die unteren Schranken eben sind, wie viel braucht man mindestens, um dieses Problem zu lösen. Und nochmal zur kurzen Wiederholung, ins Gedächtnisrufung, die numerischen Unterschiede zwischen polynomiellen und exponentiellen Berechnungen. Und diese erste Tabelle, die zeigt Ihnen, wie lang dauert ein Algorithmus, wie lange braucht ein Algorithmus, der ja zu einer bestimmten Komplexitätsklasse gehört, oder jetzt nicht Komplexitätsklasse, sondern wirklich absolute Komplexität hier. Hier sind die absoluten Komplexitäten ausgedrückt in Größe der Eingabe. Das heißt, der erste Algorithmus, der braucht Zeit n, das heißt, der ist linear mit der Eingabe und der nächste n Quadrat, n hoch 5, 2 hoch n, 3 hoch n. Es wird eben immer schlimmer und insbesondere hat man eben hier diese Trennung zwischen den polynomiellen und den exponentiellen Algorithmen. Und hier oben auf der x-Achse ist die Problemgröße eingetragen. Größe 10, Größe 20, 30 bis 60 und dann in der Tabelle steht dann drin, wie lang der Algorithmus eben jeweils braucht. Und wir nehmen an, dass der, um irgendwie mit konkreten Zahlen zu rechnen, fangen wir eben hier an. Nehmen an, das sind 0,1 Millisekunden für den linearen Algorithmus. Und dann geht man eben so die Zeile durch und dann wird es eben, wenn ich die Eingabegröße sechsmal so groß mache, dann wird auch die Laufzeit sechsmal so groß, aber ist immer noch extrem gering, weiterhin im 0, Millisekundenbereich. Wenn der Algorithmus quadratisch ist, in der nächsten Zeile sehen Sie, das ist immer noch nicht so dramatisch. Wenn Sie jetzt die Größe versechsfachen, sind Sie auch immer noch Komma irgendwas Millisekunden auf 3 Millisekunden. Also immer noch ziemlich harmlos. Bei n hoch 5, da macht sich's schon mehr bemerkbar. Da sind Sie bei Größe 60. Wenn Sie hier bei 100 Millisekunden starten, sind Sie hier bei 0,7 Sekunden. Aber es ist immer noch in einem relativ kleinen Bereich, aber sind von Millisekunden immerhin schon auf Sekunden gestiegen. Also das auch, der Exponent 5 ist schon nicht mehr so ganz harmlos. Und dann, wenn Sie auf die nächste Zeile schauen, dann sehen Sie eben die exponentiellen Komplexitäten. Und da sehen Sie bei, selbst wenn wir annehmen, dass der für Problemgröße 10 eine Millisekunde braucht, dann sind wir bei Problemgröße 50 schon im Jahresbereich. Da sind wir bei 13 Jahre und bei Problemgröße 60 sind wir bei 36 Jahre. Also das ist schon eine ziemlich gigantische Aufblähung, wenn ich die Eingabegröße nur versechsfache, wird das von etwas, was Sie gar nicht mehr sehen können, weil es so schnell ist, zu etwas, was die Hälfte oder mehr Ihrer Lebenszeit kosten wird. Und wohingegen, wenn es 3 hoch n ist, dann denkt man vielleicht, ach, 2 hoch n, 3 hoch n ist nicht so schlimm, doch ist sehr schlimm der Unterschied. Gucken wir uns mal die letzten Einträge hier an. Der 2 hoch n Algorithmus, der braucht 36 Jahre, der 3 hoch n Algorithmus braucht 10 hoch 12 Jahre. Also da sind wir jetzt irgendwelche astronomischen Zeiten, die was weiß ich, ob das länger als das Alter des Universums ist, kann ich jetzt nicht überblicken, aber jedenfalls 3 hoch n Algorithmus oder 2 hoch n Algorithmus sind beide exponentiell, aber können praktisch dramatische Unterschiede machen. Und da es eben im Folgenden um diese Unterscheidung geht, ist irgendwas exponentiell polynomiell, wollte ich das hier nochmal aufzeigen, diese Unterschiede. Man kann es auch sich ein bisschen anders vorstellen. Wenn ich jetzt mir angucke, die Problemgröße, die lösbar ist in einer festen Zeit. Und jetzt will ich gucken, wenn ich von einem 1 Megahertz Prozessor upgrade auf einen Gigahertz Prozessor, wie viel besser kann ich dann, ein wie viel größeres Problem kann ich dann lösen? Und das ist eben ein Faktor 1000 in der Taktfrequenz. Und das spiegelt sich bei dem linearen Algorithmus auch direkt wider. Da haben Sie eben für den 1 Megahertz Prozessor können Sie etwas lösen mit der Größe n. Und mit dem 1 Gigahertz Prozessor können Sie in der gleichen Zeit etwas lösen, was 1000-mal so groß ist. Wenn es quadratisch ist, das ist immer noch ein ziemlicher Speed-up, dann können Sie etwas der Größe n, wenn Sie etwas mit der Größe n in einer bestimmten Zeit lösen können, dann können Sie es mit dem tausendfach schnelleren Prozessor, können Sie immer noch etwas 32-fach so Großes lösen. Bei n hoch 5 wird es schon nicht mehr so beeindruckend, dann kriegen Sie bei einem Prozessor, der 1000-mal schneller ist, nur eine Speed-up für Ihr Problem von 4, was jetzt nicht so toll ist. Und das ist aber immerhin noch ein multiplikativer Speed-up. Sobald Sie hier in den exponentiellen Bereich kommen, dann ist der Speed-up nur noch sehr gering. Das heißt, Sie können dann etwas, was 10-mal, nicht 10-mal so groß ist, sondern plus 10, also 10-mal, um 10 Größen länger ist oder auch nur um 6 Größen länger ist, berechnen, obwohl Sie einen tausendfach schnelleren Prozessor haben. Das heißt also, mit exponentiellen, wenn Sie ein exponentielles Problem haben, dann können Sie auch, wenn Sie jetzt 1000 Prozessoren reinschmeißen, wenn das Problem ideal parallelisierbar ist und Sie haben jetzt statt einem Prozessor 1000 Prozessoren, dann können Sie vielleicht trotzdem nur noch 10 die Problemgröße um 10 erhöhen. Das heißt, das ist nicht sonderlich beeindruckend, wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, irgendwas in der Kryptographie, Sie können irgendwas dechiffrieren mit einem 200-Bit langen Schlüssel und jetzt haben Sie, jetzt wenden Sie 1000 Prozessoren drauf an, dann können Sie etwas dechiffrieren, was vielleicht 210-Bit lang ist. Das heißt, es bringt nur einen sehr geringen Speed-up. Das nochmal also einfach zur Darstellung dessen, dass die exponentiellen Laufzeiten wirklich qualitativ ziemlich dramatisch schlechter sind als polynomielle. Und deswegen ist die zentrale Frage überhaupt in der Informatik und auch die zentrale Frage dessen, was wir behandeln werden, für welche Probleme gibt es polynomielle Algorithmen? Und leider wird sich herausstellen, dass es für viele Probleme, wissen wir es nicht genau, aber was für Probleme das sind, das werden wir noch genauer schauen. Und dann beginnen wir mit der Komplexitätsklasse P. Das ist eben informell das, was ich mit einer deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösen lässt. Das bezeichnet man als Komplexitätsklasse P. Und das sind auch oft die leichten Probleme genannt oder die lösbaren Probleme oder feasible problems, weil die eben sich sehr gut verhalten, wenn sie unter Speed-up das hat man lange Zeit als einfach betrachtet. Und wie kann man jetzt irgendwas zeigen, dass tatsächlich irgendwas in der Komplexitätsklasse P ist? Nun, man gibt einfach einen Algorithmus an, der dieses Problem löst und in der Komplexitätsklasse P ist. Beispielsweise das Wortproblem für kontextfreie Grammatiken, das ist in P. Warum? Weil das ist eben gerade dieses Wortproblem. Also wenn ich eine Grammatik und ein Wort habe und wissen will, ob das Wort in der Grammatik ist, also die Menge all dieser Paare, Das ist in P. Warum? Weil es einen deterministischen Algorithmus gibt, der in polynomialer Laufzeit dieses Problem entscheidet, der eben, wenn er eine Grammatik kriegt und ein Wort in polynomialer Laufzeit sagen kann, ist dieses Wort ein Element, das von der Grammatik generiert wird. Und damit ist es eben in dieser Komplexitätsklasse P mit drin. Und das ist etwas, was wir vorher vor mehreren Wochen in der Vorlesung hatten. Und das ist nicht nur polynomiell, sondern wir wissen, das lässt sich eben in Komplexität n hoch 3 lösen. Also das ist ein spezielles Polynom. Aber zu zeigen, dass irgendwas nicht polynomiell ist, das ist natürlich viel schwieriger. Da müssten Sie beweisen, es gibt keinen Algorithmus, der das in polynomialer Zeit löst. Und das ist a priori erstmal völlig unklar, wie man sowas beweisen soll. Das heißt, konkrete Komplexitäten für Probleme anzugeben, das ist in einer gewissen Klasse drin, ja. Aber zu zeigen, dass es nicht in der drin ist, das ist oft schwierig. Und wie ich schon andeutete, für viele auch sehr wichtige Probleme ist es leider unbekannt, ob die in der Klasse P drin sind, also ob es da polynomielle Lösungen gibt. Und man würde sich es vielleicht erhoffen, es sieht eher schlecht aus. Viele der wichtigen Probleme der Informatik sind nicht in dieser schönen Komplexitätsklasse P drin. Wahrscheinlich. Und viele dieser Probleme, die sind von einer bestimmten Natur, und zwar, dass sie irgendeine Eingabe haben, g, und sie wollen wissen, gibt es ein y, das mit x, also eine x, Eingabe x, und sie wollen wissen, gibt es ein y, das in der Relation rxy steht. Warum ist das gerade ein interessantes Problem? Schauen wir uns einfach mal konkrete Instanzen an. SAT zum Beispiel ist eine konkrete Instanz. SAT ist das Problem der Erfüllbarkeit. Das heißt, gegeben haben Sie eine boolesche Formel x. Und die Frage ist, gibt es eine Belegung y von den Variablen von x, sodass y eine erfüllende Bewegung von x ist. Das heißt, diese Relation hier ist gerade zwischen den Formeln und den erfüllenden Belegungen. Und eine, ja, für zum Beispiel den Schaltungsentwurf extrem essentielle Frage ist, gibt es für eine gegebene boolesche Formel eine Belegung, die die Formel wahr macht. Und das ist eben gerade hier von dieser Art, von dieser Bauart. Aber auch andere noch, zum Beispiel Hamilton-Kreis ist ein wichtiges Problem in der Graphentheorie. Da ist eben die Frage, gegeben einen Graphen, gibt es eine Folge von Knoten, die alle miteinander verbunden sind, und diese Folge besucht jeden Knoten genau einmal. Das heißt, es ist wirklich in dem Sinne ein Kreis in dem Graphen. Und auch hier ist wieder die Frage gegeben, ein Objekt, ein Graph, gibt es irgendein Ding, was zeigt, dass das Objekt eine gewisse Eigenschaft hat, dass da eben so ein Hamilton-Kreis existiert. Und dann war es hier, das Y ist einfach die Folge von den Knoten, die den Kreis ausmachen. Euler-Kreis ist dasselbe, da ist nur die Frage, gibt es einen Kreis, also gegeben den Graphen, gibt es einen Kreis in dem Graphen, der jede Kante genau einmal besucht. Und Achtung, das Wort Kreis ist so ein bisschen irreführend, weil wenn Sie sowas haben hier und Augenblick mal so und so. Das hier ist zum Beispiel ein Graph, der hat einen Euler-Kreis, aber man würde das nicht wirklich als Kreis bezeichnen, weil es ja, wenn Sie es irgendwie jetzt grafisch hinzeichnen, dann hat das keine Kreisnatur. Es könnte ja zum Beispiel jetzt auch noch sowas weitergehen, so und so. Und natürlich gibt es hier einen Kantenzug, der jede Kante einmal benutzt, aber es ist von der Form her nicht wirklich ein Kreis. Es ist nur in dem Sinne ein Kreis, dass Sie irgendwo anfangen und dann da auch wieder aufhören. Und all diese Probleme sind eben von der gleichen Bauart, dass sie irgendeine Eingabe gegeben haben und wollen wissen, gibt es irgendwas, was man mit der Eingabe konstruieren kann, was dann eine bestimmte Eigenschaft hat. Also eine erfüllende Belegung, einen Kreis in irgendeiner Form in dem Graphen. Und es gibt da eben tausende dieser Probleme. Und die kann man auch so formulieren, dass man sich die haben Folgendes gemeinsam, dass nämlich in all diesen Problemen das Prüfen, ob eine Lösung tatsächlich eine Lösung ist, das ist in polynomieller Zeit machbar. Wenn Sie eine Belegung haben für eine boolesche Formel und wissen wollen, ist es eine erfüllende Belegung, setzen Sie einfach die Werte ein und können es in polynomieller Zeit, sogar in linearer Zeit ausrechnen, ob die Formel dann wahr wird unter dieser Belegung. Das ist also einfach, genauso bei dem Hamilton-Kreis, wenn Ihnen jemand eine Knotenfolge gibt, zu überprüfen, ob die tatsächlich ein Hamilton-Kreis ist, also etwas, was jeden Punkt genau einmal besucht und wo jeweils die auf hintereinander erscheinenden Punkte miteinander verbunden sind, das ist sehr einfach. Sie müssen einfach den Graph nachverfolgen, müssen die Knoten einen nach dem anderen Graphen nachverfolgen. Aber es gibt leider exponentiell viele Kandidaten dafür. Also es gibt zum Beispiel bei SAT gibt es exponentiell viele mögliche Belegungen. Das heißt, dieser naive Algorithmus, der die Belegungen, also die möglichen Kandidaten nach und nach generiert und dann immer guckt, ist der Kandidat eine mögliche Lösung, der ist exponentieller Laufzeit. Und das Kernproblem, über das wir jetzt die nächsten 2-3 Stunden sprechen wollen, ist eben, dass es für viele Probleme, insbesondere eben SAT und Hamilton-Kreis, dass es dort keine bekannte bessere Lösung gibt als dieses naive Ausprobieren. Und das ist eben eine entscheidende Frage. Kann man bei Algorithmen dieser Bauart, gibt es da vielleicht noch bessere Lösungen, schnellere Lösungen, die nicht einfach im Endeffekt auch nicht viel besser sind, also nicht besser als nur eine Konstante, als dieser naive Suchalgorithmus, der aufzählt und überprüft. Und ja, bis jetzt wissen wir eben von keinem einzigen von keinem solcher Problem ist bewiesen worden, dass es nicht in P liegt. Das ist eben das Problem. Das heißt, man weiß nicht, gibt es nicht vielleicht doch einen schnelleren Algorithmus als den exponentiellen. Und das ist die größte offene Frage der theoretischen Informatik, würde man sagen. Ist eben irgendeins von diesen Problemen nicht in P, die wir da aufgezählt haben. Und man kann das jetzt auch ein bisschen abstrahieren und etwas abstrakter formulieren. Man kann nämlich sagen, wir erlauben uns nicht deterministische Turing-Maschinen und dann können die in polynomialer Zeit das Problem lösen. Die wählen einfach zufällig einen Kandidaten aus, also zufällig im Sinne des Nichtdeterminismus. Sie können alle möglichen Kandidaten auswählen und als nichtdeterministische Turing-Maschinen akzeptieren Sie eben das Objekt, wenn eine von den Wahlen zum Erfolg führt. Das heißt, Sie wählen einfach irgendeinen dieser Kandidaten aus und überprüfen dann in polynomialer Zeit, das geht also schnell, ob es eine Lösung ist. Und wenn ja, dann sagen Sie ja, hurra, ich habe es gefunden. Und wenn nein, dann ist es eben nicht akzeptierend. Und dann ist eben die Frage, gibt es für die nicht-deterministische Turing-Maschine, die kann das dann in polynomialer Zeit akzeptieren, wenn irgendeine dieser Wahlen, dieser nicht-deterministischen Wahlen, dann zu dem richtigen Kandidaten führt. Aber das ist natürlich etwas, was wir nicht wirklich bauen können, diese nicht-deterministischen Turing-Maschinen. Das ist ein mentales Modell. Und NP ist dann eben die von nicht-deterministischen Turing-Maschinen in polynomialer Zeit lösbaren Probleme. Und die ich auf der vorherigen Folie hatte, die sind alle von der Bauart, weil sie müssten nur einen Kandidaten, zum Beispiel eine Belegung, zufällig wählen und dann überprüfen. Und das zufällig wählen, das kann man in polynomialer Zeit machen, weil die Kandidaten sind eben nur polynomiell groß und das Überprüfen war bei den Problemen auch alles in polynomieller Zeit machbar. Also war es etwas, was von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit gemacht werden kann. Und die zentrale Frage ist die, ob P gleich NP ist. Also ob alle Probleme, die Sie von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit gelöst bekommen können, ob Sie die auch von einer deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit lösen können. Und die allgemein erwartete Antwort ist, das ist die Antwort Nein, dass die beiden ungleich sind, aber ja, so richtig vorwärts gekommen ist man da also in den letzten 40 Jahren nicht. Und das, was ich jetzt hier mit Ihnen in dieser und nächsten Woche besprechen möchte, sind erstmal überhaupt die Einführung der Komplexitätsklassen P und NP. Dann den Begriff der NP-Vollständigkeit. Das sind bestimmte Probleme, die die schwersten Probleme in der Klasse NP sind. Und dann werden wir ein ganz spezielles Problem uns angucken, das SAT-Problem, was wir eben schon gesehen haben, und werden beweisen, und das ist ein bisschen aufwendig, dass das tatsächlich ein NP-vollständiges Problem ist. Das heißt, bis hierher definieren wir eigentlich nur eine Eigenschaft, wissen aber nicht, ob es etwas gibt, was diese Eigenschaft erfüllt, was also wirklich NP-vollständig ist. Und SAT ist dann tatsächlich ein Problem, was in diese Kategorie reinfällt. Und dann werden wir eine Reihe von weiteren NP-vollständigen Problemen uns ansehen und auch anschauen, wie man jeweils zeigen kann, dass die NP-vollständig sind. Und sehr viele Probleme aus dem Bereich Operations Research oder Dinge, wo man irgendwie kombinatorisch versucht, ein Problem zu lösen und es verschiedenste Kombinationen gibt, die sind typischerweise NP-vollständig. Aber man muss sich eben in jedem Einzelfall dann nochmal angucken. Und da werden wir dann drauf schauen, was es da für Techniken gibt, um diese NP-Vollständigkeit nachzuweisen. Gut, jetzt also erstmal die Komplexitätsklasse P. Und hier, wenn man über P redet, ist das Berechnungsmodell immer die deterministische Mehrband-Turing-Maschine. Also man muss nicht immer alles auf das eine Band reduzieren. Und um das jetzt tatsächlich genau zu definieren, führen wir die Definition ein, Time M von W. Was ist das? Das ist die Zeit, die die Turing-Maschine M braucht bei Eingabe W, die Anzahl der Schritte. Und das ist entweder eine natürliche Zahl, wenn die eben mit der Eingabe in endlich vielen Schritten hält, oder es kann auch die Antwort unendlich sein, wenn sie die Turing-Maschine mit der Eingabe eben nicht hält. Das ist keine berechenbare Funktion, das ist nur einfach eine mathematische Definition. Und jetzt definieren wir Time von F von N. Das ist jetzt die Menge der Probleme, die sich in Zeit f von n lösen lässt. Das heißt, f sei eine Funktion, eine totale Funktion von n nach n, die die Komplexität angibt. Und dann ist die Klasse der in Zeit f von n entscheidbaren Sprachen. Das heißt, es geht hier immer um Teilmengen von Sigma Stern. Also das ist die Menge aller A teilmäßige Sigma Stern, für die man eben entscheiden kann, ob ein Wort drin ist in A oder nicht, in Zeit maximal f von n. Das heißt, es muss dann eben eine deterministische Turing-Maschine geben, die genau deren Definitionsbereich, deren akzeptierende Menge ist gerade die Sprache A. Ändern sich L von M ist die Menge der Wörter, bei der die Turing-Maschine akzeptiert, also hält und im akzeptierenden Zustand hält. Und es soll eben die Turing-Maschine das Problem lösen, ob irgendein Wort in W ist. Das heißt, wenn sie hält, dann muss sie die Wörter akzeptieren, die gerade in A sind. Und zusätzlich gilt diese Zeitbeschränkung, dass eben für alle Wörter gilt, dass die Zeit, die die Turing-Maschine braucht, beschränkt ist durch diese Funktion f. Das heißt aber insbesondere, da f von n nach n geht, das heißt f liefert wirklich immer eine natürliche Zahl und nicht unendlich, und wenn ich dann diese Relation fordere zwischen der Zeit, die die Turing-Maschine braucht, und der Grenze f von n, bedeutet das natürlich, dass hier nie unendlich stehen darf auf der rechten Seite. Denn unendlich ist natürlich nicht kleiner gleich irgendeiner natürlichen Zahl. Das heißt, damit habe ich implizit gesagt, dass die Turing-Maschine immer halten muss und eben in maximal f von w, Länge von w Schritten. Das heißt, die Komplexität wird ausgedrückt in der Länge der Eingabe, der Länge von w. Und implizit kriege ich eine Turing-Maschine. Hier, wenn man das liest, a ist gleich L von m, dann könnte man meinen, ja, das ist eine Turing-Maschine, die muss eben halten und ja sagen, wenn das Wort drin ist in der Sprache, aber wenn es nicht drin ist, dann kann sie auch nicht terminieren. Soweit ist das richtig, aber diese zweite Relation sagt uns, nee, sie muss halt immer terminieren und damit muss sie eben an den Stellen, wo das Wort nicht drin ist in der Sprache, terminiert sie zwar, aber dann darf sie das Wort nicht akzeptieren, muss also in einem nicht akzeptierenden Zustand halten. Und ja, wenn ich das hier schreibe, time f von n, dieses n hat eigentlich keine wirkliche Funktion, das ist nur ein standardbezeichnetes n. Wann immer Sie in so einer Komplexitätsformel ein n sehen, dann heißt es implizit, das n ist die Länge der Eingabe. Aber Sie sehen, auf der rechten Seite kommt das n gar nicht mehr vor. Auf der rechten Seite wird eigentlich das f einfach nur auf die Länge der Eingabe angewandt, aber das n, es kommt als Bezeichner da nicht mehr vor. Das n ist einfach so ein, ja, sozusagen ein Schlüsselwort, das vordefiniert ist. Und ja, die deterministische Turing-Maschine entscheidet eben die Sprache wirklich in maximal f von n Schritten. Das sei also dies hier und dies hier, also Time. Kleintime ist von einer einzelnen Maschine, Großtime ist die Menge von Sprachen, die in dieser Komplexität, also in maximal dieser Anzahl von Schritten akzeptiert werden kann. Und da wir uns für polynomielle Komplexität interessieren, betrachten wir jetzt Polynome, und zwar Polynome mit Koeffizienten in den natürlichen Zahlen. Das macht einiges technisch viel simpler. Wenn Sie auch noch negative Koeffizienten haben, hätten, dann würde die Sache, ja, Sie würden sich einfach zusätzliche Probleme machen. Das heißt, unsere Polynome sehen immer so aus und die ganzen AI sind nicht negative ganze Zahlen. Und dann ist die Komplexitätsklasse P, ist eben die Vereinigung über alle Polynome und die Sprachen, die in Time von P von N akzeptiert werden können. Also die Sprachen, die maximal, für deren Entscheidung, sie maximal die Zeit P von N brauchen. Und für jedes Polynom P, also die Vereinigung über alle Polynome. Wenn Sie irgendeine Sprache in einer polynomiellen Laufzeit akzeptieren können mit einer Turing-Maschine, dann ist die eben in Klasse P. Und man könnte das auch anders definieren. Man könnte es definieren als Time von O von N hoch K. Wäre das Gleiche. Da würde ich einfach statt des Polynoms würde ich einfach nur das Monom mit dem höchsten Exponenten nehmen. Das ist im Endeffekt, führt das auf das Gleiche hinaus. Was ist Time von O von N? Das ist das, was man sich vielleicht erwarten würde. Also hier habe ich ja, das ist ja eine Behauptung, wo ich das hier zwar kenne, aber das hatte ich noch gar nicht definiert. Und Time von O von F, das ist gerade Time von G für Vereinigung über alle G in O von F. Das heißt hier O von N hoch K sind eben die ganzen Polynome, die genauso schnell wachsen wie n hoch k. Das sind eben alle Polynome, deren höchster Koeffizient gerade k ist. Und damit ist das hier einfach per Definition, kriegen Sie hier Time von O von n hoch k ist dasselbe wie Time über alle Polynome mit größtem Exponenten k. Und jetzt ein paar Beispiele. Die Sprache w rückwärts, behaupte ich, ist in der Komplexitätsklasse Time von O von n Quadrat und damit Teilmenge, also auch Element in der Komplexitätsklasse P. Wieso? Damit behaupte ich also, es gibt einen quadratischen Algorithmus, der alle Wörter, Eingaben der Form W, W rückwärts erkennen kann. Und das ist sicher richtig. Sie fangen links von dem Wort an, merken sich den ersten Buchstaben, laufen ans rechte Ende, kontrollieren, ob es dasselbe ist, streichen den Buchstaben weg, gucken sich den nächsten an, laufen wieder zurück nach links und das braucht halt quadratische Zeit. Das heißt nicht, dass es nicht auch besser ginge, aber es heißt, es geht in quadratischer Zeit. Und wenn Sie, das. Was ist das hier? Das ist wieder das Problem, was wir schon hatten. Erkennen aller Grammatiken und Wörter, sodass das Wort gerade von der Grammatik erzeugt wird. Das heißt ja gerade das Wortproblem. Und das lässt sich, das ist in der Komplexitätsklasse P. Warum? Naja, das hatten wir ja vorhin begründet, der Zück-Algorithmus. Das heißt, ich gebe jetzt jeweils einen Algorithmus an, der mir zeigt, in der Komplexität geht es. Davor hatte ich es informell mit Händewedeln beschrieben. Hier kann ich ganz konkret auf einen Algorithmus zugreifen. Und da wäre eben das genaue Argument, wäre eben auch, dass das hier Teilmenge von, Element wäre von Time von O von n hoch 3. Das wissen wir halt über den Zück-Algorithmus. Nächstes Problem, zu erkennen, ob etwas ein Pfad in einem Graphen ist, also gegeben Graph und Pfad, also gegeben Graph und Knotenfolge, ist das tatsächlich ein Pfad in dem Graphen. Und das ist sicher in polynomieller Zeit lösbar. Sie gehen einfach die Kanten einen nach dem anderen, die Knoten einen nach dem anderen durch und gucken immer, gibt es in dem Graphen eine Verbindung. Das hier behaupte ich auch in P. Das heißt, die Kodierung, die Binärkodierung aller Primzahlen. Also können Sie, wenn Sie eine Binärzahl kriegen, können Sie erkennen, ob das eine Primzahl ist. Und das ist in P lösbar. Aber was ist P hier? P ist die Komplexitätsklasse der polynomiellen Probleme. Nein. Was ist jetzt die genauere Begründung hier? Denn man will ja zeigen, dass es einen Algorithmus gibt, oder man muss zeigen, dass es einen Algorithmus gibt, der in polynomieller Zeit in der Eingabegröße die Primzahl feststellt, ob es eine Primzahl ist oder nicht. Aber ich schreibe hier die Binärkodierung auf das Band. Das heißt, die Größe der Eingabe ist nicht die Größe der Zahl selbst, sondern der Logarithmus der Zahl ist die Eingabegröße. Das heißt, Sie brauchen jetzt einen Algorithmus, der eben in der Anzahl der Bits der Eingabe feststellen kann, ob etwas eine Primzahl ist oder nicht. Das geht, das kann man auch schon allein durch Ausprobieren hinkriegen, indem ich einfach die Primzahlen der Reihe nach, die Teiler der Reihe nach durchprobiere bis zur Wurzel. Und auch das hier ist in P, jetzt ist es nicht ein Pfad, sondern ein Euler-Kreis. Also hier hatten wir einen Pfad. Unter einem Pfad verstehe ich eben eine Sequenz von Knoten, die miteinander verbunden sind. Und hier W ist ein Euler-Kreis in G. Auch das ist in P lösbar. Aber das sind immer, wie gesagt, immer alles Probleme, wo Sie nicht finden müssen irgendwas, sondern Sie haben schon etwas gegeben, den Kreis, den Pfad. Und Sie müssen nur noch überprüfen, ist es tatsächlich dass diese Kantenfolge oder Knotenfolge in diesem Graphen einen Kreis bildet. Und der Euler-Kreis ist genauso überprüfbar. Sie gehen halt einfach die Kantenfolge durch und gucken, hat der die Kantenfolge hingeschrieben hat, hat der wirklich, wenn ich jetzt eine Kante habe, eine Kantenfolge AB und als nächstes kommt in meiner Kantenfolge CD und A ist nicht, B ist nicht gleich C, dann ist es offensichtlich kein Eulerkreis, weil Sie jetzt hier zwei Kanten hintereinander geschrieben haben, die gar nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, Sie müssen nicht nur gucken, ist AB in dem Graphen auch tatsächlich eine Kante und CD in dem Graphen eine Kante, sondern sind die auch, liegen die nebeneinander, ist also B gleich C. Und dann müssen Sie eben gucken, wenn Sie den Eulerkreis, also den angeblichen Eulerkreis, dieses W, wenn Sie den haben, ob der dann, wenn das hier der Anfang wäre, dann müsste der natürlich auch wieder mit irgendeinem XA aufhören, es soll ja ein Kreis sein. Das heißt, es gibt so eine Reihe von Bedingungen, die Sie überprüfen müssen und jeder Informatiker wird sehen, dass sich das in polynomieller Zeit machen lässt. Sie müssen eben einfach nur die, sagen wir mal, Liste aller Kanten durchgehen und gucken, ist das tatsächlich in der Liste drin, das A, B und das C, D. Und Sie müssen eben gucken, ob die aufeinanderfolgenden Kanten auch wirklich das Ende der einen Kanten gleich dem Anfang der nächsten ist. Alles Dinge, die sehr leicht in polynomieller Zeit machbar sind. Genau, in all den Fällen habe ich eben einen Algorithmus mehr oder weniger präzise angegeben und habe erwartet, dass jemand, der sich in dem Gebiet auskennt, leicht, also der Informatiker ist, leicht nachvollziehen kann, dass das tatsächlich ein Algorithmus ist, der in O von n hoch k für ein passendes k eben das Problem löst. Und ja, mal nur, weil wir hier auf Polynomen rumhacken, das heißt nicht, dass nicht auch Logarithmen in den Komplexitäten vorkommen können. Also wenn Sie einen n log n Logarithmus haben, dann ist der auch polynomiell, auch wenn da ein Logarithmus drin steht, weil Sie nämlich wissen, dass n log n natürlich enthalten ist in n Quadrat. Und es gibt aber auch Dinge, die nicht von der Form n hoch k sind, also insbesondere 2 hoch n ist eben nicht in n hoch k. 2 hoch n wächst definitiv stärker als n hoch k für jedes fixe k. Und das, was wir eben für Sprachen definiert haben, also für Mengen, die zu akzeptieren, also die man ja berechnen soll, ob ein Element drin ist oder nicht, das Ganze kann man auch mit Funktionen machen. Wenn ich eine Funktion f habe, das ist jetzt aber nicht die Komplexität, sondern das ist eine Funktion, die ich berechnen will, auf natürlichen Zahlen. Und dann nenne ich die in polynomieller Zeit berechenbar, genau dann, wenn es eine Turing-Maschine gibt, die eben diese Funktion berechnet. In einer Zeit, die beschränkt wird durch ein Polynom in Abhängigkeit von der Länge der Eingabe. Und die meiste Zeit wird es immer nur gehen, um dass irgendeine Sprache in der Menge P drin ist, in dieser Komplexitätsklasse P drin ist. Aber ab und zu werden wir uns auch erlauben, Funktionen als polynomiell berechenbar zu bezeichnen. Und das ist eben hier die Definition dazu. Warum benutzt man sowas wie P, was ja äußerst grob ist? Wir haben vorhin schon gesehen, auch linear und n hoch 5 unterscheiden sich schon ziemlich dramatisch, wenn man die Eingaben sehr stark aufbläht. Und warum sollte man nicht wirklich mit sowas wie n hoch 17 rechnen? Also wenn man genauer wissen will, wie die Komplexität ist. Das Problem ist, dass das solche genauen Angaben wie n hoch 17 sind nicht sonderlich robust bezüglich des Maschinenmodells, denn wir wissen, dass die Einband-Turing-Maschine quadratisch mehr Zeit braucht als eine Mehrband-Turing-Maschine. Das heißt, wenn Sie jetzt sowas sagen wie n hoch 17, dann müssen Sie immer dazu sagen, welches Maschinenmodell meinen Sie eigentlich genau. Und um sich davon ein bisschen zu lösen, nimmt man diese sehr grobe Komplexitätsklasse P, die einfach einen ersten Anhaltspunkt liefert, wie komplex ist das Problem wirklich. Und das Zweite ist, man hat sich eben auch, man will sich nicht unbedingt auf Turing-Maschinen überhaupt festlegen, denn in der Praxis haben Sie typischerweise keine Turing-Maschinen, sondern sehr andere Maschinenmodelle zur Verfügung. Aber alle bekannten vernünftigen Maschinenmodelle lassen sich auch von der deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit simulieren. Das heißt, sobald Sie wissen, es ist polynomiell auf einer Turing-Maschine, wissen Sie auch, dass es auf anderen Maschinenmodellen polynomiell sein wird oder umgedreht. Das heißt, Sie vertun sich mit dem Polynomiell, vergeben Sie sich nicht viel. Offen ist allerdings Quantencomputer. Also da gibt es, wenn man die jemals bauen kann, da gibt es Probleme, die sich dann unter Umständen eben exponentiell schneller berechnen lassen als auf der Turing-Maschine. Ja, eben warum Turing-Maschine? Historisch, könnte genauso gut die While-Programmiersprache nehmen, und das wird auch heutzutage eigentlich meistens mit eher so RAM-artigen, Random Access Machine-artigen Maschinenmodellen gemacht. Aber man muss dann bei den Maschinenmodellen auch immer noch unterscheiden, was für eine Art von Kostenmodell hat man da wieder. Da gibt es auch zwei Kostenmodelle, und zwar einerseits das uniforme Kostenmodell, wo ich sage, wenn ich um n erhöhe eine Zahl, das ist ja eine der Basiszuweisungen in der While-Sprache, dann kostet das eine Zeiteinheit, aber das ist natürlich im Extremfall nicht realistisch. Wenn die Zahlen sehr gigantisch werden, dann können Sie eben nicht mehr den eingebauten Prozessor benutzen, der dann in konstanter Zeit n drauf addiert, sondern dann müssen Sie die irgendwie darstellen, irgendwo im Speicher als extrem lange Zahlen, und dann kostet das auch nicht mehr eine Zeiteinheit, dann kostet das mehr. Und das heißt, eigentlich müsste man ein logarithmisches Kostenmaß anwenden, das wird dann auch wieder kompliziert. Das heißt, die Turing-Maschine hat in ihrer Einfachheit schon einige Vorteile, weil sie eben jede einzelne Aktion, die sie ausführt, ist wirklich offensichtlich in konstanter Zeit ausführbar. Wohingegen das bei While schon nicht mehr der Fall ist. Das ist ein bisschen höherstufig, das Maschinenmodell. Da muss man hat man schon wieder mehr Variationsmöglichkeiten. Gut, jetzt hatten wir die Komplexitätsklasse P, jetzt gucken wir uns NP an, und da gibt es verschiedene Arten, die zu definieren, aber auf jeden Fall hat man es immer mit einer nicht-deterministischen Mehrband-Turing-Maschine zu tun, und die Standarddefinition ist, NP ist die Klasse der Sprache, die von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomialer Zeit akzeptiert werden. Das heißt auch wieder, Sie geben ein Wort rein, die Maschine läuft los, und es muss ihr möglich sein, in polynomialer Zeit Ja zu sagen, wenn das Wort drin ist, und auch Nein zu sagen. Also diese Begrenzung gilt auch für das Nein. Allerdings, die Definition ist ein bisschen anders, das wird etwas verblüffend sein, und dann werden wir zeigen, dass das egal ist, wie man es genau macht. Also, wir sagen, dass eine Sprache in NP liegt, wenn es so ein Polynom gibt und eine Turing-Maschine M, sodass die Wörter, auf denen die Maschine hält und Ja sagt, das ist gerade die Sprache A, und die für alle Wörter in A hält sie nicht nur und sagt Ja, sondern die kann das auch in weniger als P von Länge von W Schritten machen, kann sie einen Endzustand erreichen. Und hier kommt die genaue Definition jetzt. Das war jetzt das Informelle, jetzt kommt das Formale. Endtime von W, das ist also nicht Endtime von M und W, das ist eben die Zeit, die die nicht-deterministische Turing-Maschine braucht, um W zu akzeptieren. Das ganz informell jetzt etwas genauer, das ist die minimale Anzahl, falls das Wort tatsächlich von der Turing-Maschine mit Ja akzeptiert wird, also die Turing-Maschine nicht nur hält, sondern wirklich das akzeptiert, dann soll das die minimale Anzahl der Schritte sein, die es braucht. Und an der Stelle werden Sie sich vielleicht schon fragen, wieso nicht die maximale? Und wir werden gleich sehen, dass es egal ist und dass die minimale ist ein bisschen praktischer. Und 0 wenn das Wort nicht in der Sprache drin ist, dann ist die Zeit, dieses Endtime M von W, setzen wir einfach auf Null. Das sieht ein bisschen kurios aus, weil die Maschine braucht doch nicht Null Zeit, um festzustellen, dass das Wort nicht von ihr akzeptiert wird. Es ist aber so, es lässt sich später mit dieser Definition besser arbeiten und wir werden sehen, ich werde eine alternative Definition werden wir uns angucken und werden sehen, dass sie auch nicht, dass sie dasselbe liefert, aber die wird sich als weniger praktisch herausstellen. Also das muss man einfach mal hier jetzt so hinnehmen. Das ist, wenn das Wort in der Sprache drin ist, das ist die minimale Anzahl der Schritte, die die nicht-deterministische Turing-Maschine braucht, um das Wort zu akzeptieren. Minimal deswegen, das ist ja eine nicht-deterministische Maschine, also die kann verschiedene Ausführungslängen haben, je nachdem, in welche Richtung sie geht. Und null ist es einfach, wenn das Wort gar nicht in der Sprache drin ist. Und jetzt haben wir wieder unsere Funktion f hier, die die Komplexität angibt. Und dann definiere ich n-time von f von n. Das sind eben ja informell all die Sprachen, die sich von der nicht-deterministischen Turing-Maschine in maximal Zeit f von Größe von der Eingabe akzeptieren lässt. Aber hier nochmal genauer. Es ist wie immer, es muss eben die Maschine muss Ja sagen für genau die Wörter in der Sprache A. Also die Maschine M akzeptiert genau A. Und es muss zusätzlich diese Zeitbedingung gelten, dass eben die Laufzeit der Maschine beschränkt wird durch F von der Größe der Eingabe. Und jetzt, wenn man sich das anguckt, sieht man natürlich in diesem Fall hier, wenn also das Wort gar nicht in der Sprache drin ist, haben wir gar nichts gefordert. Denn da ist es einfach, hier wird es zu Null und Null ist natürlich kleiner gleich allem. Das heißt, da haben wir eigentlich uns das Leben sehr leicht gemacht und das ist auch später, wenn man zeigen will, dass irgendwas in dieser Komplexitätsklasse N-Time drin ist, macht man sich das Leben leicht, aber es wirkt erstmal etwas komisch. Und dann ist NP gerade die Vereinigung über alle Polynome von N-Time von P von N. Also die Menge all der Sprachen, wo es irgendein Polynom gibt, sodass die Maschine eben in ihrer Laufzeit durch dieses Polynom beschränkt ist. Ich spreche das immer so etwas abstrakt aus. Ich sage, die Laufzeit der Maschine ist durch das Polynom beschränkt. Aber in Wirklichkeit ist es halt eine etwas kitzigere Definition, wo die Beschränktheit, das ist zwar das, was ich unterstrichen habe, aber falls hier eine Null rauskommt, dann fragt man sich, wieso ist da die Laufzeit beschränkt? Dann hat man ja, wenn ich eine Null zurückgebe, kann die Maschine de facto, falls das Wort nicht in L von M ist, irgendwas machen, weil mein Endtime irgendwie künstlich da eine Null zurückgibt. Und ja, offensichtlich ist P Teilmenge NP. Wieso? Weil ich nämlich einfach mit dem Argument, weil ja jede deterministische Turing-Maschine auch eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist, die allerdings keinen Nicht-Determinismus hat. Deswegen können Sie natürlich diese Definition hier spezialisieren für die deterministischen Turing-Maschinen und die sind dann ein Spezialfall. Und die Frage ist eben, ob P gleich NP ist, die ist seit 1970 offen. Was heißt seit 1970 offen? Das heißt, seit etwa 1970 ist dieses Problem überhaupt in der Literatur eingeführt worden und es hat bis jetzt keiner lösen können. Und jetzt noch ein paar Bemerkungen zu dieser vielleicht etwas komisch aussehenden Definition. Also die akzeptierende Turing-Maschine, die braucht eben, wenn das Wort nicht in der Sprache ist, braucht die gar nicht zu halten. Die kann beliebig lange laufen, endlich lange, aber auch nicht. Das heißt, ich habe hier eine ziemliche Freiheit, ich kann es mir ziemlich einfach machen, wenn ich so eine Turing-Maschine baue, die Sprache akzeptieren soll. Für Wörter, die nicht in der Sprache sind, muss ich sie nicht zwingen zu halten. Ich kann sie auch einfach nicht terminieren lassen. Das macht mir das Leben leichter. Und woher kommt das? Das kommt eben gerade von dieser Null. Wenn das Wort nicht in der Sprache ist, gebe ich hier Null zurück und damit wird diese Bedingung hier trivial. Da ist nichts zu tun. und kann, wenn das Wort in der Sprache ist, kann es auch beliebig lange Berechnungsfolgen haben. Denn wir haben ja gesagt, die minimale Berechnungsfolge, die braucht maximal so viel, wie das Polynom angibt. Das heißt, ich habe nicht gesagt, alle Berechnungsfolgen müssen so beschränkt sein durch das Polynom, sondern es gibt eine Berechnungsfolge, die beschränkt ist durch das Polynom. Auch das vereinfacht uns wieder die Angabe einer solchen Turing-Maschine, weil wir eben nur einen Pfad garantieren müssen, der muss kurz sein. Die anderen, da kann ich mir viel Zeit lassen. Aber ist das dann nicht vielleicht was ganz anderes, als wir wollen? Nee, es stellt sich eben raus, man kann es auch anders definieren, was intuitiver ist, aber dann werden die Maschinen schwieriger zu bauen und im Endeffekt ist es das Gleiche. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Wir sagen jetzt, das wäre vielleicht das, was man eher erwarten würde. Die nicht-deterministische Turing-Maschine M von W muss nach maximal P von W Schritten halten. Das heißt, die muss immer halten und darf maximal P von W Schritte brauchen. Also das ist erheblich restriktiver, da muss die Maschine cleverer sein. Und die Behauptung ist, dass diese beiden Komplexitätsklassen, also das nenne ich hier mal NP' mit dieser Definition, dass sie dasselbe ist wie wie NP. Und in der einen Richtung ist es klar, weil hier mit der eingeschränkteren Definition habe ich insbesondere die liberalere erfüllt. Wenn sie maximal nach P von W Schritten hält, dann heißt das ja, dass nicht nur die minimale Schrittfolge, sondern die maximale Schrittfolge eben durch P von W beschränkt wird. Und die umgedrehte ist eher offen. Warum ist das das Gleiche? Warum kann ich also, wenn ich ein Problem in dieser Klasse hier habe, in der ursprünglichen NP, wo eben auch die Maschine unter Umständen gar nicht terminieren muss, warum ist das trotzdem dann auch hier drin? Also, wir nehmen an, das Problem sei in NP unserer ursprünglichen Definition und mit einem Polynom P, das eben die Beschränkung der minimalen Laufzeit für die Berechnung der Worte, die auch in der Sprache sind. Das heißt, das ist relativ eingeschränkt hier. Da muss ich nur für spezielle Worte überhaupt beweisen, dass das Polynom die Laufzeit beschränkt und zwar nicht nur die maximale, sondern sogar die minimale Laufzeit. Okay, das ist also das, wovon ich ausgehe. Und jetzt baue ich eine nicht-deterministische Turing-Maschine M' aus der nicht-deterministischen Turing-Maschine M und die akzeptiert wieder die gleiche Sprache, A, das wollen wir ja, und die verhält sich aber so, wie ich es hier oben gerne hätte, dass sie nämlich nach maximal P von W Schritten hält. Die Maschine, die ich da hatte, die Maschine M, die kann ja für die Wörter außerhalb der Sprache, braucht die ja gar nicht zu halten. Und ich will jetzt daraus eine bauen, die immer hält und immer maximal P von Länge von W Schritten braucht. Okay, wie sieht die aus? Ja genau, so dass es immer innerhalb von der polynomiellen Zeit, also statt polynomieller Zeit hätte ich direkt hier schreiben können, P von Länge von W. Und so sieht die Maschine aus, die kriegt also eine Eingabe und jetzt schreibt sie erstmal auf ein zusätzliches Band, was sie hat, den Wert P von Länge von W. Das heißt, sie merkt sich, wie lange sie überhaupt maximal laufen darf. Und dann simuliert sie die ursprüngliche Maschine W, die aber die ursprüngliche Maschine M mit Eingabe W. Aber Achtung, diese Maschine hält unter Umständen nicht. Das ist ja diese viel liberalere Definition. Oder die hat eben manche Berechnungspfade, die viel zu lang sind. Und um das zu kappen, macht jetzt diese neue Maschine, die simuliert immer einen Schritt von der alten Maschine und dekrementiert dann unseren Timer, der auf einem getrennten Band steht. Und wenn der Timer irgendwann null wird, ohne dass die Maschine M gehalten hat, dann halt in einem Nicht-Endzustand. Denn was bedeutet das? Dann bist du entweder in einer Berechnungsfolge, die nie enden wird, weil das Wort gar nicht in der Sprache liegt, Oder du bist in der Berechnungsfolge von einem Wort, das zwar in der Sprache liegt, aber du bist jetzt gerade in einer langen Berechnungsfolge, denn es ist ja nur garantiert das eine, dass die kürzeste Berechnungsfolge durch das Polynom beschränkt ist. Und die längeren, die können beliebig lange sein. Und damit in beiden Fällen, in einem Fall ist das Wort gar nicht drin in der Sprache, in einem anderen Fall ist es zwar drin in der Sprache, aber ich bin jetzt in einer zu langen Berechnungsfolge, das heißt, ich akzeptiere jetzt einfach nicht, und die nicht-deterministische Maschine, naja, die wird dann irgendwann auch eine Berechnungsfolge raten, die gerade dieser Komplexitätsschranke entspricht, denn eine solche Berechnungsfolge gibt es ja gerade, das ist ja meine ursprüngliche Definition. Das heißt, ich kann im Endeffekt auch diese schärfere Definition nehmen, das war es ja, der Beweis, dass ich eben sage, die Turing-Maschine muss nach maximal so und so vielen Schritten halten, egal ob das Wort drin ist oder nicht, und alle Berechnungsfolgen müssen maximal so lang sein. Aber das hilft mir nichts, das macht mir nur das Leben schwerer, und es ist völlig okay, mit der ursprünglichen Definition zu arbeiten, die eben sagt, falls das Wort nicht in der Sprache ist, dann interessiert uns diese Beziehung hier überhaupt nicht. Und falls es in der Sprache ist, dann muss nur die minimale Anzahl der Schritte, die minimale Anzahl der Schritte, die wird hier in dieser Kleiner-Gleich-Beziehung abgefragt. Die muss beschränkt sein durch diese obere Schranke f von w. So viel zu dieser Grunddefinition. Und es ist immer wichtig, sich zu fragen, warum Definitionen so sind, wie sie sind, wenn man sie im ersten Fall beim ersten Hinschauen nicht intuitiv findet. Bei den Polynomialen, bei der Komplexitätsklasse P, da war das keine Frage, da war alles so, wie man es erwarten würde, da hieß es wirklich, jede Berechnungsfolge wird durch diese, die Länge jeder Berechnungsfolge wird durch diese Komplexitätsfunktion beschränkt, aber hier bei den Nichtdeterministischen haben wir es komplizierter gemacht, und ich habe jetzt versucht, die Begründung zu liefern, warum man es komplizierter macht und warum es eigentlich dann praktischer ist. Jetzt wieder ein paar Beispiele. Euler-Kreis in einem, nochmal zur Wiederholung, war vorher schon mal, Euler-Kreis ist eben ein geschlossener Pfad in einem ungerichteten Graphen, der jede Kante genau einmal enthält. Und dann gibt es einen schönen Satz von Euler, der sagt, dass ein Graph einen Euler-Kreis hat, genau dann, wenn er zusammenhängend ist, und jeder Knoten hat geraden Grad. Das ist aber natürlich eine Bedingung, die sich sehr schnell überprüfen lässt. Da müssen Sie einfach die Verbindungstabelle durchgehen und müssen für jeden Knoten mitzählen, wie oft kommt er in der Kante vor und ist das eine gerade oder eine ungerade Anzahl. Genau, also beide Eigenschaften, sowohl ist er zusammenhängend, das ist nicht so ganz ja, doch auch, dass der zusammenhängend ist, also auch in polynomieller Zeit kann man das leicht einsehen, und dass jeder Knoten geraden Grad hat, das sieht man auch schnell, dass das polynomielle Zeit braucht. Auf jeden Fall, die Zusammenhangseigenschaft ist etwas, was Sie aus grundlegenden Algorithmenvorlesungen kennen sollten. Und damit ist eben die Frage, hat G einen Euler-Kreis, ist tatsächlich in P. Das können Sie mit einer deterministischen Maschine in polynomieller Zeit überprüfen, ob ein Graph einen Euler-Kreis hat, indem Sie eben diesen Satz hier benutzen. Jetzt gucken wir mal den Hamilton-Kreis an, und da ist es eben nicht so klar. Das ist jetzt der, wo ich einen geschlossenen Pfad habe, also Folge von Knoten, die miteinander verbunden sind, und eben das Ende kommt wieder zum Anfang zurück. Und das für dieses Problem, also erkenne, ob ein Graph einen Hamilton-Kreis hat, das ist in NP mit folgendem Algorithmus, aber wahrscheinlich nicht in P, aber das ist eben das, was bis jetzt niemand hat beweisen können. Und das ist dieses Paradigma von Rate und Überprüfe. Ich rate eine Permutation der Knoten des Graphen. Das sind die Mengen, wenn Sie zurückgehen, da hatten wir, hatte ich gesagt, viele Algorithmen sind von der Bauart gegeben ein X, gibt es ein Y, hier gegeben ein Graph, gibt es einen Hamilton-Kreis. Und das löse ich jetzt, indem ich einfach die Permutation zufällig rate und dann überprüfe, ob es wirklich ein Hamilton-Kreis ist. Mit dem Nachteil, dass es eben exponentiell viele gibt, aber für eine nicht-deterministische Turing-Maschine kein Problem. Die braucht halt, um so eine Permutation der Knoten des Graphen hinzuschreiben, da braucht sie nur polynomielle Laufzeit, halt in irgendeiner Reihenfolge schreibt sie die Knoten hin und dann braucht sie nochmal polynomielle Laufzeit, um zu überprüfen, ob es ein Hamilton-Kreis ist. Und sowohl das Raten ist in polynomieller Zeit machbar, wie ich gesagt hatte, als auch das Überprüfen. Und Vermutung ist eben, dass es keinen substanziell besseren Algorithmus gibt als diesen, der alle Permutationen ausprobiert. Jetzt Achtung, die Begründung, dass das hier tatsächlich ein NP ist mit diesem Algorithmus, das passt nicht so ganz zu der Definition, die wir bis jetzt für NP haben. Denn die Definition, die wir bis jetzt für NP haben, die sagt eigentlich nicht rate und überprüfe, sondern die sagt, naja, akzeptiere halt den Graphen in polynomieller, nicht deterministisch polynomieller Zeit. Aber das ist natürlich hier ein spezielles Beispiel von einem nicht deterministisch polynomiellen Algorithmus, der eben erstmal was rät und das dann überprüft. Und jetzt werden wir uns gleich ansehen, dass diese Idee des Ratens plus Überprüfens, dass die allgemein zur Definition von NP herangezogen werden kann. Das heißt, das ist wiederum eine äquivalente Definition von NP, die nicht einfach sagt, es gibt eine nicht deterministische Maschine, die in polynomieller Zeit etwas überprüft, sondern die sagt, man kann in polynomieller Zeit von einer deterministischen Maschine das überprüfen lassen. Gut, also nochmal Erinnerung, viele Probleme sind von der Art, dass es leicht ist, es schwer ist zu entscheiden, ob sie lösbar sind, aber es ist leicht zu entscheiden, ob ein Lösungsvorschlag, wie eben eine Knotenfolge, ob das wirklich eine Lösung ist. Und um jetzt diese alternative Betrachtungsweise, wo ich nicht einfach sage, nicht einfach irgendeine Lösung berechnen, sondern eine Lösung zertifizieren lasse, also ich möchte jetzt diese alternative Betrachtungsweise der Definition von NP einführen, wo ich eben nicht einfach sage, die nicht deterministische Maschine braucht polynomielle Zeit, sondern wo ich mich eigentlich nur auf deterministische Maschinen abstütze. Aber die deterministischen Maschinen machen nur einen Teil der Arbeit, nämlich das Überprüfen. Und das Raten, das ist gerade dieser nicht deterministische Anteil. Und wir nehmen jetzt an, wir haben eine deterministische Turing-Maschine, die akzeptiert solche Paare. Sie werden vielleicht schon gemerkt haben, manchmal schreibe ich das einfach so als Paar, sagen wir mal W, C und manchmal schreibe ich es mehr so in einer, sagen wir mal, natürlich formale Sprachennotation orientierten Art, wo ich die beiden Worte W und C einfach durch ein Trennzeichen trenne. Und die Sprache, also die deterministische Turing-Maschine, die akzeptiert jetzt gerade solche Paare von Wörtern, W und C, wobei W, unser Problem, was wir lösen wollen, unsere Formel, unser Graph, was auch immer, und das C, das ist ein Zertifikat, das eben behauptet, ja, ich zertifiziere, dass dieses Problem lösbar ist. Ich zertifiziere, dass diese Formel hier eine erfüllende Belegung hat oder dass es einen Hamilton-Kreis gibt. Und unsere Maschine, unsere deterministische Turing-Maschine, die akzeptiert eben gerade solche Paare. Und dann nennen wir das C ein Zertifikat für das Wort W. Und die informelle Idee ist eben, dass das C ist ein leicht überprüfbarer Beweis, dass das Wort W eine gewisse Eigenschaft hat. Und leicht überprüfbar, das heißt, das werden wir dadurch erzwingen, dass es A, eine deterministische Maschine ist und B, dass sie polynomielle Laufzeit hat. Das ist jetzt das Nächste. Wir nennen diese Maschine einen polynomiell beschränkten Verifikator für diese Sprache aller W, sodass es ein Zertifikat gibt, sodass dieses Paar von dem Wort und dem Zertifikat in der Sprache der Maschine drin liegt. Das heißt, die Maschine sagt genau dann ja, wenn eben das ist eine Definition und das sagt eben, was sind die Wörter, die akzeptiert würden, das sind eben all die Wörter, für die es ein Zertifikat gibt. Das heißt, die Sprache von M sind weiterhin diese Paare, aber wir sagen, das M ist ein Verifikator für die Sprache aller Wörter, für die es eben so ein Zertifikat gibt. Das ist genau wieder dieses, es gibt einen Lösungsvorschlag, der dann tatsächlich eine Lösung ist. Und wir brauchen eben, also das polynomiell beschränkt heißt eben noch zusätzlich, dass es ein Polynom gibt, sodass die Zeit der deterministischen Maschine tatsächlich durch dieses Polynom beschränkt wird. Das heißt, was wir hier machen, wir nähern uns dieser Idee an, der Probleme, wo es leicht ist zu entscheiden, ob ein Lösungsvorschlag tatsächlich eine Lösung ist. Das C ist eben Lösungsvorschlag und ich kann eben diese Paare WC kann ich in polynomieller Zeit daraufhin überprüfen, ob sie tatsächlich eine Lösung sind. Und wenn ja, dann ist eben das W die Komponente, die uns wirklich interessiert. Und das ist die Sprache, für die das M dann den polynomiell beschränkten Verifikator gibt. Wenn man sich jetzt noch Gedanken darüber macht, über die Größe des Zertifikats, dann kann man sich schnell überlegen, wenn die Laufzeit der Gesamtmaschine, und die Gesamtmaschine kriegt ja hier solche Paare rein, W und C, wenn die durch ein Polynom beschränkt ist, dann kann natürlich weder die Eingabe W noch die Eingabe C, beziehungsweise die können schon, das C kann schon länger sein als P von N, aber der Teil, der ist völlig uninteressant, weil die Maschine den nie lesen kann in der Zeit. Bedenken Sie, das ist die Eingabe. Ihre Maschine fängt an der Stelle der Eingabe an. Das heißt, selbst wenn sie den Kopf die ganze Zeit einfach nur nach rechts bewegt, sie kann eben maximal diese P von den ersten Zeichen von C lesen. Wenn Sie ein längeres Zertifikat haben, ist das uninteressant. Das heißt, damit kann man sich überlegen, dass die Größe der Zertifikate sinnvollerweise genauso polynomiell beschränkt ist wie die Größe, wie die Laufzeit, und alles Längere ist uninteressant, weil man das in der Laufzeit gar nicht lesen kann. Genau, dafür genügt für W ein Zertifikat der Länge maximal P von W. Das heißt, sowohl das Zertifikat ist polynomiell beschränkt, als auch die Laufzeit dieses Verifikators. Und ein Beispiel jetzt für einen polynomiell beschränkten Verifikator für die für Hamilton ist eben gerade eine Maschine, die einen Graph liest und eine Knotenpermutation und überprüft, ob die Knotenpermutation tatsächlich ein Hamilton-Kreis in dem Graphen ist. Und jetzt kommt eben das Hauptergebnis, wahrscheinlich auch für heute, dass eine Sprache in NP liegt, genau dann, wenn es einen polynomiell beschränkten Verifikator gibt. Das heißt, wir setzen hier zwei unterschiedliche Dinge in Beziehung. Das erste hier ist, A ist in NP. Gehen wir nochmal genau zurück, wie das definiert war. Das ist unsere Sprache NP und die wurde definiert über alles, was sich in grob gesagt von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine, also es gibt eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die genau diese Sprache A akzeptiert und deren Laufzeit beschränkt wird durch das Polynom P. Das heißt, hier ist das Kernelement wirklich die nicht-deterministische Turing-Maschine. Jetzt gehen wir zu dem Satz hier. A ist in NP, genau dann, wenn es einen polynomiell beschränkten Verifikator für A gibt. Gucken wir uns nochmal an, was das war, der polynomiell beschränkte Verifikator. Das war eben eine deterministische Turing-Maschine. Das heißt, jetzt ist plötzlich der Nicht-Determinist ist völlig rausgeflogen aus der Definition, was natürlich durchaus angenehm ist. Ich sage einfach, es muss einen Verifikator geben, der in in deterministischer polynomieller Laufzeit entscheidet, ob, wenn ich ein Wort W habe und einen angeblichen Lösungsvorschlag, ob der Lösungsvorschlag wirklich ein Lösungsvorschlag ist. Und die Behauptung ist eben, das ist beides äquivalent, diese beiden Definitionen. Und oft ist es eben viel einfacher, wenn man mit NP arbeitet, nicht über die nicht-deterministische Turing-Maschine zu gehen, sondern über den polynomiell beschränkten Verifikator. Und wieso? Nehmen wir also erstmal an, wir haben eine nicht-deterministische Turing-Maschine, die ist durch ein Polynom beschränkt und die akzeptiert eine gewisse Sprache A. Also A ist in NP. Und dann haben wir unsere nicht-deterministische Turing-Maschine M, die eben A in Zeit maximal P von N akzeptiert. Die Feinheiten jetzt, dass die nur für die Wörter in der Sprache selbst braucht man das und für die selbst da ist es nur die minimale Laufzeit, das fällt jetzt mal hier unter den Tisch, das kann man alles nach xen, das brauchen wir aber nicht. Und jetzt ist die Frage, das mache ich erstmal zurück noch, bevor wir es lesen, was wir daraus bauen wollen. Wir wollen ja einen polynomiell beschränkten Verifikator machen, der also dieselben Worte akzeptiert, also genau die Sprache A akzeptiert, ebenfalls in polynomieller Zeit, aber der irgendwie auch noch nicht einfach einzelne Worte akzeptiert, sondern Paaren von Worten und irgendeinem Zertifikat, dass die Worte tatsächlich in der Sprache drin sind. Wenn ich aber bereits eine Turing-Maschine habe, die diese Sprache akzeptiert, sei es eine nicht-deterministische, dann habe ich natürlich auch ein sehr direktes Zertifikat, dass das Wort in der Sprache ist, nämlich einfach die Ausführung dieser Turing-Maschine. Genauer gesagt, nicht die Ausführung, sondern die Liste der Transitionen, die diese nicht-deterministische Turing-Maschine genommen hat. Und die Transitionen sind selbst sehr kompakte Elemente. Da kann ich einfach, wenn ich die Tabelle, ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel, ich nummeriere die Tabelle der Turing-Maschinen-Transitionen durch. Das Delta ist ja gerade diese Relation, die für eine gegebene Situation die möglichen Nachfolgesituationen beschreibt. Da müsste ich die nur durchnummerieren und dann ist mein Zertifikat, dass das Wort tatsächlich in der Sprache ist, könnte ich einfach nehmen als Sequenz von den Indizes der Transitionen, die es schaffen, wenn ich das Wort auf das Band schreibe, mich in einen Endzustand zu bringen. Und das ist genau hier die Idee. Das Zertifikat für ein Wort ist die Folge der benutzten Transitionen, also dieser Deltas. Können Sie jetzt irgendwie aufschreiben, Sie können auch eben dieses 5-Tupel QA, Q-A-D aufschreiben, die eben belegen oder belegen sollen, dass es eine akzeptierende Berechnungsfolge gibt für diese nicht-deterministische Turing-Maschine N angewandt auf das Wort W. Und jetzt ist es natürlich sehr einfach zu überprüfen, gegeben ein solches Zertifikat und gegeben ein Wort W, dass das tatsächlich dieses Zertifikat mir eine akzeptierende Berechnung gibt. Ich muss nämlich einfach nur das Zertifikat, also die Folge von den Transitionen durchgehen und muss immer gucken, ah ja, das hat die Turing-Maschine gemacht, jenes hat sie gemacht. Jeder einzelne Schritt ist in polynomieller Zeit machbar. die ursprüngliche Turing-Maschine ist in polynomieller Zeit, hat nur polynomiell viele Schritte gemacht. Das heißt, ich habe hier irgendwie ein Produkt von Polynomen, was auch wieder ein Polynom ist. Das heißt, die Überprüfung dieses Zertifikats ist auch wieder sehr gut polynomiell machbar. Genau. Eine akzeptierende Berichtungsfolge, das wissen wir ja, in maximal p von n Schritten, weil wir wissen, es gibt eine durch dieses Polynom beschränkte Berechnungsfolge. Und dann der polynomiell beschränkte Verifikator, der nimmt eben als Eingabe das Wort und diese Sequenz von Transitionen und simuliert die ursprüngliche Maschine, diese nicht-deterministische Turing-Maschine, gesteuert durch diese Transition in meinem Zertifikat und guckt, ja, ist das tatsächlich eine Transitionsfolge, die mich vom Anfang, also von meiner ursprünglichen Eingabe W bis in den Endzustand bringt. Und man muss natürlich jeweils gucken, dass jedes Element in dieser Transitionsfolge C tatsächlich zu der augenblicklichen Situation auf meinem Band passt und dass das nächste dann auch und dann jeweils das nächste, die nächste Konfiguration generieren. Und dann akzeptiere ich, das ist ja eine deterministische Maschine, falls ich am Ende von meiner Transitionsfolge tatsächlich in einem Endzustand bin. Das heißt, das ist die kanonische Art, um Zertifikate zu bauen aus einer nicht-deterministischen Turing-Maschine. Ich merke mir in dem Zertifikat einfach die Folge der Transitionen. Und die andere Richtung ist noch ein bisschen einfacher. Jetzt habe ich also einen polynomiell beschränkten Verifikator für meine Sprache A und will jetzt eine nicht-deterministische Turing-Maschine bauen daraus, die in eben auch wieder einem Polynom beschränkt die Sprache A akzeptiert. Und ja, genau, wir bauen das aus dem N hier, was wir haben, das ist dieser Verifikator, bauen wir ein N, und da müsste natürlich hier L von N stehen. Dass gerade die Sprache A akzeptiert. Ja, wie mache ich das? Ich kriege also meine Eingabe W und dann schreibe ich hinter meiner Eingabe W zuerst ein Hashzeichen und dann ein nicht deterministisches gewähltes Wort C aus meinem, das hier ist mein Zertifikatalphabet und zusätzlich noch die Länge von W soll gerade die Größe des Polynoms in Abhängigkeit von der Eingabe von W sein. Das heißt, das kann ich auch von einer nicht-deterministischen Maschine in polynomieller Zeit machen lassen, zum Beispiel wie folgt. Ich mache einfach eine Vorschleife und die Vorschleife schreibt von 1 bis P von W, dieser Schranke, schreibt es einfach ein Zeichen, ein zufälliges Zeichen aus Delta, eins nach dem anderen, auf das Band. Das ist eine, trifft in jedem, für jedes Band, für jedes Bandzeichen eine zufällige Auswahl und schreibt es nach und nach alle auf das Band. Und dann führe ich einfach das M aus, mein polynomiell beschränkten Verifikator für A, der kriegt jetzt eben W hash C und dann wird er entweder sagen, ja, du hast richtig geraten, das war tatsächlich ein das C ist ein Zertifikat für das W, oder er wird eben nein sagen und dann wird es irgendein anderes, wenn es überhaupt ein Zertifikat gibt, dann wird eben hier irgendeine dieser Auswahlen wird zum Ziel führen. Und wir wissen, dass die Maschine M, dieser polynomiell beschränkte Verifikator, polynomiell viele Zeit braucht. Das heißt, hier haben wir eine polynomiell viele Zeit und hier haben wir ebenfalls polynomiell viele Zeit. Das heißt, insgesamt braucht diese ganze Maschine auch wieder polynomiell viele Zeit. Ja. Und damit sind wir auch, ja, mehr oder weniger am Ende. Nochmal das Fazit. P sind eben gerade die Sprachen, wo ich in polynomialer Zeit schnell entscheiden kann, ob ein Wort drin ist oder nicht. Und NP sind die Sprachen, bei denen es ein Zertifikat gibt, was eben einem anzeigt, ob das Wort in der Sprache nicht drin ist oder nicht und wo es schnell überprüfbar ist, ob das Zertifikat wirklich der gewünschte Beweis ist. Also ob eben gegeben die Formel und die Belegung, ob die Belegung wirklich eine erfüllende Belegung ist und nicht einfach irgendein Müll, den mir jemand geliefert hat als Zertifikat, der aber kein wirkliches Zertifikat ist. Und dieses Überprüfen geht eben auch wieder schnell. Und Intuition ist natürlich immer, dass es leichter ist, eine Lösung zu verifizieren, als sie tatsächlich zu finden. Aber wir haben bis jetzt noch keine Sprache, die in dieser Differenz liegt. NP ohne P, wo es also einen polynomiell beschränkten Verifikator gibt, wo man also die potenziellen Lösungen schnell überprüfen kann, aber wo ich weiß, dass es keinen Algorithmus gibt, der mir diese Lösung tatsächlich in polynomieller Zeit generieren kann. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um zu enden heute.